24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Dr. Karl Thies ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, Herr Dr. Thies, für den Anfang habe ich überlegt, würden Sie mir zustimmen oder halten Sie es für übertrieben, wenn ich sage, wenn ich bei Ihnen Patient bin, ist es ernst?
Naja, nicht immer. Ein Narkosearzt hat natürlich ein breites Spektrum. Also ich bin in erster Linie Narkosearzt, Notfallmedizin ist Teil des Faches. Traditionell eigentlich nicht, weil bei Narkosen ist früher immer häufiger was schiefgegangen. Und da kam dann halt für uns Narkoseärzte die Notwendigkeit, da muss man was dran machen. Da kommt die Notfallmedizin eigentlich her, aus Narkosezwischenfällen. Ne? Darum sind wir so eng verwandt mit der Notfallmedizin. Hat sich denn so entwickelt, dass wir irgendwann in den Prähospitalen, in den präklinischen Bereich hinausgegangen sind, weil da eben auch schwerverletzte, schwerkranke Patienten waren, die von unserer Expertise profitiert haben. Die Intensivmedizin hat sich daraus entwickelt. Also ein spannendes, breites Gebiet eigentlich. Aber in erster Linie bin ich halt Narkosearzt.
Ja, also das ist ja mal wichtig jetzt, dass wir das haben Sie jetzt schon gesagt, aber nochmal einordnen. Sie sind Narkosearzt, sprich Anästhesist.
Ja.
Sie sind Intensivmediziner, Notfallmediziner und ich habe gelesen, Sie sind Telenotarzt.
Das ist auch richtig,
oder ist das nur eine Bezeichnung, die irgendwo steht?
Ja, ich habe stellvertretend das Projekt in Greifswald mit aufgebaut, eines der ersten deutschen Telemedizin-Projekte. Das ist allerdings nur ein ganz kleiner Bereich.
Und das muss ich mir so vorstellen, dass Sie dann irgendwo an einem Gerät sitzen und gegebenenfalls Unterstützung bieten für eine Notfallsituation vor Ort? Oder wie funktioniert das?
Ja, das ist richtig so. Das ist eigentlich, in Deutschland sind wir ja relativ gut aufgestellt von notärztlicher Seite. Das ist eine unglaublich hohe Notarztsicht, die fast zu hoch ist, muss ich sagen. Aber wir versuchen jetzt halt auch die Rettungsdienstmitarbeiter halt mehr, also die nichtärztlichen Rettungsdienstmitarbeiter halt in die Position zu bringen, auch selbst behandeln zu können, nicht? Weil viele Einsätze, die wir fahren als Notarzt, sind eigentlich nicht wirklich ärztlich indiziert. Da muss ich wirklich überlegen, ist das erforderlich? Also die können, sagen wir mal, auf nicht ärztlichem Niveau gut abgehandelt werden. Aber dafür brauchen die Notfallsanitäter natürlich auch manchmal ärztliche Unterstützung, um Entscheidungen zu treffen. Und da helfen wir bei. Das macht der Telenotarzt eigentlich.
Als wir mal vor einer Weile überlegt haben, wie unser Podcast heißt, sind wir dann irgendwann auf 24/7 gekommen, weil das so für Krankenhaus aus unserer Sicht steht. Und ich habe in Vorbereitung auf die Folge gedacht, ist Ihr Fach Anästhesie, Intensivmedizin, aber auch Notfallmedizin so, das klingt nach 24/7, nach Action, der Inbegriff dessen. Können Sie das so bestätigen aus Ihrem Arbeitsalltag oder bin ich ein bisschen...
Das haben Sie jetzt sehr nett gesagt, eigentlich muss ich sagen. Es ist natürlich, das Tagesprogramm läuft sehr organisiert eigentlich. Da machen wir natürlich sogenannte elektive Eingriffe, Operationen, die geplant sind, aber natürlich auch Notfälle. Und manchmal ist auch tatsächlich Action dabei. Das kann im OP passieren, ungeplant, Zwischenfälle zum Beispiel. Das sind die Einsätze im Schockraum, wenn Schwerverletzte reinkommen, mit schwersten Verletzungsmustern, die man dann innerhalb von Minuten behandeln muss. Oder halt auch im Rettungsdienst, sehr selten eigentlich im Rettungsdienst, glücklicherweise. Aber ich habe vorhin mal in Großbritannien gearbeitet, da war der Rettungsdienst ein bisschen anders aufgestellt, da haben wir noch Schwerstverletzte versorgt. Und da kann das schon mal sehr spannend und actionreich werden, ja, das stimmt.
Und das heißt, als Notfallmediziner sind Sie auch auf dem Notarztwagen nach wie vor unterwegs in den Diensten in der Region oder sind Sie jetzt hauptsächlich in der Klinik für Anästhesie?
Ich bin im Moment hauptsächlich in der Klinik für Anästhesie. Ich habe mich ein bisschen aus dem prähospitalen Bereich zurückgezogen, weil ich denke, dass in Deutschland haben wir eigentlich die Situation, dass wir, sagen wir mal, 80% der Notarzteinsätze können sehr gut durch Notfallsanitäter abgedeckt werden, die wir im Moment machen, nicht? Und wir sind halt in dieser Transition. Und für mich ist das, sagen wir mal, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber keine gute Nutzung meiner Zeit, hier prähospitale Notfallmedizin zu machen. Ich denke, dass ich in der Klinik mehr leisten kann.
Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie entschieden haben, Anästhesie, Notfallmedizin, das ist es? Also ist das ein Plan gewesen oder hat sich das entwickelt im Laufe Ihres Medizinerwegs?
Auch eine gute Frage. Ja, es gab wohl mal Schlüsselereignisse, denke ich. Ich habe mir eigentlich sehr früh überlegt, im Alter von 9, dass ich Arzt werden wollte. Das ging halt immer hin und her, weil meine Schulkarriere war nicht so, dass man das so ohne weiteres hätte erreichen können in Deutschland. Darum habe ich auch in Belgien mein Studium angefangen. Habe aber immer Kontakte zur Notfallmedizin gehalten. Also das war dann tatsächlich so, ich habe dann eine Ausbildung damals als Rettungssanitäter gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Die Notfallmedizin hat mir sehr gefallen. Aber damals war die Berufs Berufsperspektive ausgesprochen limitiert. Das heißt, das war eine dreimonatige Ausbildung und das war's. Mhm. Wenn sie ein Abitur haben und dann wollen sie doch weiter hinaus und andere Sachen machen, dann war das eigentlich für mich dann schon die erste Wahl. Also dann mit 21 oder so habe ich die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt, ja. Mhm.
Und dann ist der Weg sozusagen gegangen. Haben Sie frühen Bezug hier zu Bielefeld-Bethel gehabt? Sind Sie hier groß geworden?
Oder? Nein, das war Zufall eigentlich. Das war Zufall. Meine Frau arbeitet ja auch als Anästhesistin in Bethel. Mhm. Sie ist Niederländerin. Ich habe sie in den Niederlanden kennengelernt, als ich dort gearbeitet habe. Ich habe bei der Universität in Nimwegen gearbeitet, 5 Jahre lang. Und dann hatten wir uns entschieden, nach Großbritannien zu gehen. Wir haben dann 12 Jahre lang im National Health Service gearbeitet. Sehr gut im Kinderkrankenhaus in Birmingham. Dann kam der Brexit um die Ecke und hat sich das Klima in Großbritannien so verändert, dass wir uns nicht mehr zu Hause gefühlt haben. Und dann haben wir uns gesagt, gucken wir mal, gehen wir doch vielleicht lieber in ein Land, wo uns das nicht nochmal passiert, weil die Erfahrung war schon unangenehm, muss ich sagen. Ne? Mhm. Dann sind wir an die Universitätsmedizin nach Greifswald gegangen, so in der Erwartung. Kleine Küstenstadt. Meine Frau segelt sehr gern als Niederländerin. Eine Universitätsstadt, das heißt, wir integrieren schnell. Hat aber nicht so ganz geklappt. Mhm. Und dann kannte ich Professor Rehberg, der war damals leitender Oberarzt in Greifswald, habe das dann mit dem gesprochen und da hat dann vorgeschlagen, kommt doch nach Bielefeld, guckt euch das mal hier an. Mhm. Und so sind wir halt hierher gekommen.
Ja, das heißt, Sie sind noch gar nicht so viele Jahre in Bielefeld.
Es waren jetzt fast 4 Jahre schon. Ne? So schnell geht die Zeit dann. Ne?
Mhm. Ja, das ist interessant. Jetzt hat man schon gehört, dass Sie ja international auch Ihre Biografie ein Stück geprägt ist. Großbritannien, Niederlande. Und ich habe gelesen, und ich weiß gar nicht, ob Sie einer der wenigen Ärzte sind, die mal ein Dankesschreiben aus dem Bundesgesundheitsministerium bekommen haben. Ich weiß nicht, wie viele das bekommen. Das hat aber einen besonderen Hintergrund, denn Sie machen eine ganz wichtige Arbeit und das ist ein spannendes Thema, dass Sie, wenn ich es mal ganz platt sage und Sie müssen mich korrigieren, wenn es völlig daneben ist oder wenn es so nicht richtig ist, aber Sie haben federführend an einem Konzept an der Aufbau und Entwicklung mitgearbeitet des sogenannten europäischen Traumakurses, der im Konkreten dafür sorgt, dass Menschen an Kriegsfronten dafür ausgebildet werden, Schwerstverletzte zu versorgen. Ist das so korrekt oder ist das ein bisschen zu einfach jetzt gesagt?
Nee, das stimmt. Also was unser Fokus ist, ist Teamarbeit eigentlich. Mhm. Also die Versorgung von Schwerstverletzten kann man in der Regel nicht alleine vernünftig machen. Das heißt, wir müssen immer in Teams arbeiten. Der Kurs, den haben wir entwickelt, basiert eigentlich aus einer Erfahrung, als ich von Deutschland in die Niederlande gegangen bin. In den Niederlanden wurde halt ein amerikanisches Ausbildungskonzept angewandt. Und ich war zu der Zeit war ich doch sehr überrascht, weil das irgendwie, sagen wir, nicht so die Ergebnisse lieferte, die ich aus der Universität Göttingen kannte, wo wir eigentlich ein ziemlich gutes Traumaversorgungssystem hatten, wo ich vorher gearbeitet hatte und meine ersten Jahre als Facharzt und Oberarzt verbracht hatte. Und da habe ich überlegt, wir müssen eigentlich was anderes haben, so arbeiten wir nicht. Mhm. Und dann habe ich halt Kontakt mit verschiedenen Organisationen aufgenommen. Die Idee ist auf fruchtbaren Boden gefallen, erstaunlicherweise. Und es ist mir gelungen, dann mit Hilfe von verschiedenen Organisationen ein Team zusammenzustellen, das dieses neue Ausbildungskonzept entwickelt hat. Das heißt, wo wir halt in Teams, interdisziplinär und jetzt auch interprofessionell Leute ausbilden, Teams ausbilden, Schwerstverletzte zu versorgen.
Um das nochmal zu verstehen, ist der Grundgedanke gewesen, wir kümmern uns um Schwerstverletzte, die durch Terrorlagen etc. im Land sozusagen versorgt werden? Oder ging es schon von Anfang an um das Thema, dort in Krisenregionen, dort wo Krieg ist, müssen wir Leute ausbilden? Weil ich frage mich noch, wie kommt man überhaupt darauf? Ja. Weil zu der Zeit, jetzt wissen wir um die schreckliche Realität auch in Europa, aber das ist ja nun schon nach ein paar Jahre her, wo die Anfänge waren, wo man jetzt noch nicht damit gerechnet hat, dass man das mal im europäischen Raum auch so wieder braucht.
Das Ausbildungskonzept bezieht sich eigentlich auf die Schockraumversorgung, wie sie in Europa eigentlich stattfindet, wie wir sie hier auch in Bielefeld machen. Wir es auch trainieren tatsächlich hier in Bielefeld so. Ne? Damit sind wir eigentlich vom Ausbildungskonzept wahrscheinlich führend weltweit. Ich hatte halt vor 3 Jahren, als der Krieg halt losging in der Ukraine, Kontakt mit Freunden in der Ukraine, die sagten, hey, wir brauchen Ausbildung hier. Das ist für uns die Essenz. Wir müssen auch selber ausbilden können, weil die Strukturen sind natürlich in der Ukraine stets noch sozialistisch geprägt. Mhm. Das heißt, Teamarbeit ist in der Ausbildung noch nicht durch drum die Ausbildung von neuen Ausbildungskonzepten. Das heißt, da war halt ein großer Bedarf. Da sind die dann an uns herangetreten und wir haben gesagt, okay, wir können es probieren. Wir gucken uns das mal gemeinsam an, was wir machen können. Und haben dann sozusagen die Unterstützung der WHO bekommen, um das dann auch umsetzen zu können. Ne? Weil das natürlich Leute müssen dahin reisen, müssen Versicherungsschutz haben und so weiter und so fort, wenn sie in ein Kriegsgebiet gehen. Das haben wir geschafft. Also um das mal zusammenzufassen, der europäische Traumakursus ist nicht spezifisch auf Krisensituationen ausgerichtet, sondern auf Schwerstverletztenversorgung. Ja. Die Schwerstverletztenversorgung ist natürlich bei Kriegsverletzungen noch eine Stufe höher als bei uns, weil die Verletzungsmuster sind zwar ähnlich, aber sind halt extremer. Ne? Wir sehen hier in unserer täglichen Arbeit schwerste Extremitätenverletzungen wie Amputationen eigentlich eher selten. Wir sehen schwerste Mehrfachverletzungen sehen wir schon, aber penetrierende Verletzungen, wie wir sie nennen, zum Beispiel Schussverletzungen, wo Körperhöhlen eröffnet worden sind oder schwerste äußere Blutungen auftreten, sehen wir nicht so oft bei uns. Aber trotzdem haben wir natürlich auch eine gewisse Expertise, um die Teams zusammenzubringen und sowas zu versorgen. Und das heißt, da schmeißen wir das dann mit den Ukrainern zusammen. Die haben die klinische Expertise, weil die ja gerade die Sachen müssen, machen müssen und wir sozusagen das Team-Ausbildungskonzept versorgen.
Ja. Also wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist das ja wirklich dann natürlich auch aus der Idee heraus, aber alle offiziellen Wege gegangen, das ukrainische Gesundheitsministerium und die WHO haben gesagt, Karl Thies, wir brauchen euch, du machst das jetzt.
Ja, das sehe ich natürlich, das ist nicht nur Karl Thies, also ich habe ja diese europäische Traumakursusorganisation geleitet bis im bis im Juni letzten Jahres und dann ist natürlich irgendwann ist die Organisation so reif geworden, dass wir halt eine richtige Vollversammlung, eine richtige Struktur gekriegt haben und dann sitzt du als Vorsitzender eine bestimmte Zeit. Ne? Und dann ist meine Zeit halt abgelaufen und in dieser Funktion sind die an mich herangetreten eigentlich. Ne? Könnt ihr uns helfen? Und da haben wir da halt geguckt und gesagt, jo, können wir.
Und dann sind sie aber auch in die Ukraine gereist, nehme ich an. Gehe aber davon aus, dass Ukraine ist ja ein Riesenland, dass sie in ausreichendem Sicherheit zur eigentlich umkämpften Front waren und dann dort medizinisches Personal, aber klinisches Personal in diesem fortgebildet.
Das stimmt so. Wir waren an den Universitäten von Ternopil und das war im Mai letzten Jahres. Das ist in der Nähe von Lviv. Das ist also 200 Kilometer von der polnischen Grenze weg ungefähr. Also da sind sie relativ sicher. Da haben wir halt im Simulationszentrum dort ausgebildet. Im November letzten Jahres waren wir in Kiew. Das ist natürlich schon frontnäher, das heißt, da haben sie regelmäßig Luftalarme und wir haben auch dementsprechend im Luftschutzkeller die Ausbildung durchgeführt, um nicht immer bei Raketenangriffen unterbrechen zu müssen.
Ist man da, ich versuche mir das vorzustellen, ist man da irgendwie auch in einem fachlichen Tunnel, der auch ein bisschen schützt und sagt, ich mache jetzt meine Arbeit? So von außen betrachtet, hat das auch alles was Bizarres, dass man im 21. Jahrhundert in ein nicht so weit entferntes Land reist, wo Krieg ist, wo sie wenige Kilometer von der Front, also ein paar hundert Kilometer oder tausend, weiß ich nicht, wie viel es genau sind.
Das sind ein paar hundert.
Ein paar hundert von der Front Leute ausbilden. Ist das wie, ich versuche das mal so emotional irgendwie hinzukriegen.
Das ging, muss ich sagen, auch für die Kollegen. Das ist natürlich dann eine ausgewählte Gruppe gewesen von extrem erfahrenen Instruktoren, die wir erstmal mitgenommen haben. Die waren auch alle davon überzeugt, dass wir das machen müssen. Wir haben uns sozusagen moralisch verpflichtet gefühlt. Da ist ja, wenn da jemand anklopft, bei ihnen um Hilfe bittet und wir können das leisten, dann sehe ich das eigentlich so, dass wir da gar nicht Nein sagen können. Da muss man halt einen Weg finden, um das zu realisieren. Ängste ja, auch auf Seiten der Familie ein bisschen, aber ich denke, das ist natürlich, das haben wir vorher alles besprochen. Meine Frau, die selbst auch, sagen wir, sehr proaktiv war, zum Beispiel bei dem Haiti-Erdbeben, war sie mit in der ersten Reihe, um da medizinische Hilfe zu leisten als Anästhesistin, war auch sofort davon überzeugt, ja, wenn es die Gelegenheit gibt, dann machen wir das, du gehst und sie trägt das mit.
Sind Sie selber und vielleicht auch Ihre Frau mit, auch wenn wir die jetzt hier nicht dabei haben, sind Sie Abenteurer?
Das ist, muss man sagen, wir leben gern. Das heißt, wir suchen Erfahrung. Ich will nicht sagen, dass es Abenteuer ist, aber es ist immer, wir suchen immer Stimulation, wir suchen Kontakte, versuchen auch immer neue Dinge auszuprobieren. Das heißt auch Sachen zu entwickeln. Wir entwickeln viel. Ist das Abenteuer ist so, klingt so ein bisschen Lust am Abenteuer. Das ist es, trifft es vielleicht nicht ganz. Es ist immer, wir wollen, haben Spaß daran, Sachen nach vorne zu treiben, meinte ich auch.
Ja, also, das ist, ich finde, es klingt unglaublich spannend, so diese, auch diese Offenheit und auch ja Flexibilität offenbar zu sagen, wir sind bereit zu gucken, wo sind die Aufgaben und da gehen wir auch dem nach und da gehen wir hin. Also jetzt nicht, es gibt ja auch Lebensmodelle zu sagen, man ist sehr ortsverbunden, heimatverbunden und sagt, da will ich bleiben oder will ich sesshaft werden. Mhm. Aber das, da bleiben sie offenbar.
Ja, das ist immer so gewesen. Ich habe auch sehr viel Charity-Arbeit in Südamerika gemacht. Meine Frau auch. Die hat als Medizinstudentin in Nicaragua gearbeitet. Das heißt, wir waren eigentlich immer unterwegs.
Haben Sie das familiär geprägt, in der Muttermilch, wie man so schön sagt, mitbekommen? Oder haben Sie
Nein, gar nicht.
Gedacht, also jetzt, wo kommen Sie gebürtig her? Wo sind Sie
aufgewachsen? Ich bin gebürtiger Kieler eigentlich.
Kieler, ne? Ja, aus dem
Und die Familie ist sehr stationär.
Ja. Ja. Also da sind Sie sozusagen schon auch einen ganz eigenen Weg gegangen und jetzt gar nicht vorgeprägt durch eine Familie, die schon immer sozusagen an der Stelle. Und trotzdem so, dass Ihre Familie, wenn man die auf einem Familienfest befragen würde, sagen würde, es passt auch zu denen, der war schon immer so ein auf dem Weg dahin.
Ja, das ist für die Welt nicht überraschend. Ja.
Ja. Um nochmal zur Ukraine zurückzukommen, wie haben Sie die Menschen da vor Ort eigentlich erlebt und wie erleben Sie es? Haben Sie jetzt noch Kontakte hin? Also sind Sie regelmäßig noch dort?
Intensive, ja. Wir kriegen ja auch übermorgen Besuch vom ukrainischen Kollegen, der unsere Abteilung besucht dann auch und Kontakte knüpfen will. Ein Professor für Anästhesie und Intensivmedizin kommt uns besuchen. Ja, Freundschaften haben sich entwickelt dadurch auch, nicht? Weil natürlich auch da finden sie sehr viel Gleichgesinnte und ich bin eigentlich extrem positiv überrascht, weil ich hatte eigentlich so ein bisschen, also ich bin ohne klare Vorstellung in die Ukraine gegangen. Man denkt immer, sozialistisch geprägt und so. Und meine Erfahrungen waren da, sagen wir mal, so ein bisschen durchwachsen vorher. Ne? Aber es ist halt völlig klar, dass sie sich von ihrer Geschichte, von dieser alten sozialistischen Geschichte eigentlich loslösen wollen. Und wenn man sich die ukrainische Geschichte anguckt, ist das auch verständlich, wie die gelitten haben in den letzten Hunderten von Jahren. Das ist ja einfach unglaublich. Ich habe mir in Ternopil die Folterkammern des KGBs angeguckt und mir die Landkarten, die sie da hatten, wo sie gezeigt hatten, in wie viel Konzentrationslager Ukrainer in der alten Sowjetunion dann verschwunden sind. Da macht man sich gar keine Vorstellung von. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, so ein bisschen unterschätzen. Nicht? Also wir denken immer, zu Anfang dachte man sich ja auch, das war ja eh Sowjetunion, wo ist das Problem? Nicht? Aber dass das die Sowjetunion letztendlich auch so eine imperialistische Struktur war, da haben wir uns ja vorher gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Mhm. Das ist mir jetzt eigentlich erst aufgegangen meine ersten Zweifel kamen dann mit dem Maidan, Sie erinnern sich, 2014. Jetzt, als ich den intensiven Kontakt mit den ukrainischen Kollegen entwickelt habe, ist mir klar geworden, dass sie halt eine eigene Identität haben, eigene Vorstellung und eigentlich auch sehr modern sind. Also die sind wirklich auf dem Weg in unsere westliche Welt und wollen sich nicht mehr aufhalten lassen. Ne?
Ja, und erleben Sie das so bei Ihren Kontakten und bei Ihren Freundschaften, dass dieser Wille auch nach wie vor da ist? Ich will das jetzt mal gar nicht in diesem Kampfesmodus ausdrücken, weil es eh schon alles so furchtbar ist, dieser Krieg und alles, aber dieser unbändige Wunsch, weil ich mir vorstellen kann, je länger der Krieg dauert, entsteht ja auch so ein Gefühl, was ja auch eine Zermürbungstaktik ist, komm, wir machen irgendwann Kompromisse und gucken, wie wir das hier zu Ende kriegen. Oder ist es so ein Wunsch danach, okay, wir in aller Ohnmacht, die wir auch erleben, tun wir das notwendig? Und es ist ja ein wichtiger Dienst, diese medizinische Arbeit, Schwerstverletzte zu versorgen und diesen bizarren Alltag da irgendwie zu gestalten. Also ist es so, und bleiben die da trotzdem dran und sagen, und wir bleiben bei unserem Ziel?
Ja, also soweit ich das sehe, ist der Wille ungebrochen, nicht? Der Wille zur Unabhängigkeit und zur Selbstbestimmung. Ich glaube, was wir uns eben nicht so vorstellen, ist, dass sie direkt vor Augen haben, wie die Konsequenzen sind, wenn sie den Krieg verlieren. Ne? Mhm. Sie brauchen sich ja nur anzugucken in Städte wie Irpin, also in Kiew, nee, was da passiert dann eigentlich, wenn die besetzt werden. Nicht? Oder was jetzt in den sogenannten freien Republiken passiert. Nicht? Das sind ja teilweise im Nordosten sind das Mafia-Staaten eigentlich. Und im Südosten sind es Polizeistaaten, russische Polizeistaaten, nicht? Wo Leute von der Straße verschwinden, eingesperrt werden, wo sind dokumentiert 17.000 Kinder sind weggenommen worden. Ne? Das ist ja eine Dimension. Da gibt's undokumentiert, ist die Zahl wahrscheinlich 5-mal so hoch.
Ja.
Die werden umerzogen. Ne? Und da haben die natürlich, die wissen, dass wenn sie diesen Krieg verlieren, dann wird gesäubert. Nach alter stalinistischer Art und Weise. Und die haben ja in den 30er Jahren, da sind ja 3 bis ich weiß nicht wie viele Millionen Leute verhungern, nicht, weil Stalin den Weizen geklaut hat letztendlich, nicht, und in den Rest der Sowjetunion transportiert hat, nicht. Das ist alles in deren Gedächtnis und die wissen genau, was auf die zukommt, wenn die diesen Krieg verlieren. Und da ist halt die Mentalität ist, also wir kämpfen bis zum Letzten.
Ja. Und man denkt ja, es ist ja so eine wahnsinnige Aufgabe, wo man nicht weiß, wie lange das überhaupt noch dauert und wie das überhaupt gehen kann. Und trotzdem sind es, merke ich jetzt auch durch ihr Engagement und die Arbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen, es sind eben kleine Schritte, es irgendwie zu unterstützen, ja, solange es geht.
Ja, und also so darf man auch nur denken. Nicht? Also man und so arbeiten wir auch. Man kann sich natürlich fragen, was ist nun dein Beitrag, dass du da hingehst und jetzt hast du, wenn ihr durch seid, habt ihr ein paar hundert Leute ausgebildet und was ist das im Gesamtkonzept? Kann man sich natürlich fragen. Nicht? Aber letztendlich ist das so, dass jeder einzelne kleine Stein beiträgt und man darf wirklich nur in kleinen Schritten denken von sich selbst aus. Wenn man immer nach den großen Schritten guckt, denke ich, dann hat man schon Grund zu sagen, oh mein Gott, lohnt sich das überhaupt? Aber wenn alle so denken, haben sie keine Chance, ne?
Ich will noch mal kurz zu Ihrem Weg kommen. Wenn ich so denke, vor 4 Jahren nach Bethel gekommen, Niederlande, Birmingham, Greifswald und vielleicht waren es gar nicht alle Stationen. Wenn Sie so an die 4 Jahre Bethel denken, was haben Sie hier entdeckt? Wie haben Sie Bethel wahrgenommen? Und
auch Bethel, wir waren natürlich auch von dem Konzept von Bethel waren wir auch komplett begeistert eigentlich auch. Ne? Das heißt, dass du hier für Leute, die wenig Chancen, dass es hier Gelegenheiten gibt, ja, das ist normalerweise das ist von der Klasse. Ne? Ja, das hat uns sehr gefallen eigentlich auch. Ne? Die Atmosphäre von Bethel ist ja auch ganz besonders. Ne? Das ist schon, also wir fühlen uns wohl hier.
Wie können Sie das Besondere, wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie so von außen kommen? Also das höre ich öfter, dass Leute sagen, es ist so ganz besonders. Und wenn man das versucht in Worte zu fassen, was könnte das sein?
Ja, erstmal Verständnis für Leute, die anders sind und dass es normal ist, dass man anders ist eigentlich hier in Bethel. Ne? Auf eine bestimmte Art und Weise eben auch oder auf verschiedene Art und Weisen. Ne?
Okay, danke Ihnen. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wenn Sie mal nicht mehr hauptberuflich unterwegs sind, wissen Sie schon, wo Sie Lust haben, mit Ihrer Frau alt zu werden? Oder bleiben Sie ein Reisender?
Das wissen wir noch nicht genau. Also meine Frau sagt immer, wir müssen uns so ein Wohnmobil kaufen. Die drängt immer. Ne? Und ich kann es wirklich noch nicht sagen. Da denken wir wollen an die See. Ja, ist ja noch genau. Ist ja noch ein bisschen hin, genau.
Ja, nee, ja. Also ich war jetzt gerade wirklich so ein Überlegen, weil ich Sie als so einen einfach, also wirklich als einen, ich will gar nicht sagen rastlos, also ich erlebe Sie nicht als rastlos, sondern auch sehr gesettelt in dem, aber immer so unterwegs und es könnte sich vielleicht noch eine neue Möglichkeit ergeben und eine Herausforderung, wo man sagt, ach, da sage ich dann ja, das mache ich.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Konzept Rente, das verstehe ich nicht so ganz. Ne? Also das ist für mich, ich habe also meinen Vertrag um 2 Jahre verlängert hier in Bethel erstmal auch, nicht, weil ich ja schon im Rentenalter bin. Das ist, weil Arbeit macht mir Spaß. Mhm. Und es ist ja so, dass wir als die meisten Ärzte zumindest sich auch irgendwie über Arbeit definieren. Nicht? Und solange es doch geht und Spaß macht, dann denke ich, würde ich einfach weitermachen. Ne? Mhm. Wo weiß ich noch? Ich habe schon mal geguckt, ob ich dann eventuell nochmal für MSF arbeite oder MSF für eine andere Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen oder andere Tätigkeit aufnehme. Im Moment bin ich, muss ich sagen, hier auch in Bethel voll eingebunden, macht mir Spaß und dann bin ich immer froh, wenn ich nochmal freigestellt werden kann für Aktionen wie die Ukraine. Ne?
Ja. Aber das merke ich, das ist dann auch ihre Freude, das zu machen außerhalb des Berufs. Und es bleibt ja trotzdem was Medizinisches. Gibt es sowas, was Sie machen, mal so völlig außerhalb des Medizinischen? Oder ist es auch eine gute Vermischung für
Sport,
die aus Hobby und...
Ja, ich mache Sport, ich fahre gerne Rad, viel unterwegs und erlebe Natur sehr gern. Das heißt... Wir sind gerne in Skandinavien, das heißt auch im Camper unterwegs, Fahrrädern unterwegs. Das ist eigentlich, ja, und da würde ich ganz gerne nochmal Osteuropa ein bisschen näher erkunden, ja. Eigentlich auch. Vielleicht mal Ukraine im Frieden, das wäre mal was Neues.
Ja, das ist, finde ich, ein schöner, ich wollte Sie nämlich gerade fragen, ob es einen Ort gibt, den Sie eigentlich gerne noch sehen würden, den Sie noch nicht gesehen haben, aber vielleicht ist das in guter Schlusssatz, die Ukraine im Frieden zu erkunden.
Ja.
Herr Dr. Thies, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch. Ne?
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.